abends wird der Kreis immer kleiner und vormittags größer. Und wir haben den Abendgottesdienst gemacht, den Gottesdienst morgens zu entlasten. Und anscheinend klappt das nicht. Aber dennoch, ich war viele Jahre im Außendienst als Kaufmann tätig, etwa 3 Jahre. Und dann hat man mir zumindest immer gesagt, man muss es 3 Jahre Zeit geben lassen, bis man weiß, ob es sich lohnt oder nicht. Wir freuen uns aber, oder ich freue mich, dass ihr da seid und dass ich nicht ganz alleine hier sitze. Wobei, ich weiß es nicht, ob ich hier sitzen würde, wenn ich ganz alleine wäre. Wäre ich wahrscheinlich schon im Auto auf dem Weg nach Hause. Aber wir wollen bitten, dass Gott uns dennoch segnet, hier zu zweit oder dritt. Vater, wir danken dir für die Zeit zusammen hier und dein Wort ist lebendig. Wir danken dir, dass du da nicht so auf Zahlen guckst. Du denkst ganz anders, als wir denken. Und wir freuen uns, dass wir hier sind und wissen auch, dass du da bist und uns segnen willst. Wir bitten dich einfach um deine Gnade. In Jesus' Namen. Amen. Wir sind in 2. Mose, Kapitel 14. Es gibt zum Wochenende ein Seminar. Das Thema ist Beziehung. Aushang ist überall da. Freitag, Samstag und Sonntag. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Es ist nicht für irgend bestimmte Leute, sondern ihr seid alle eingeladen. 2. Mose, Kapitel 15. Wir machen aber noch Ende 14. Die Israeliten sind durchs Rote Meer gezogen. Da, wo heute mit großer Wahrscheinlichkeit, da wo wir heute den Suezkanal sehen, die Geografen gehen davon aus, dass die Gegend damals etwas anders aussah als heute. Von daher kann man nicht sagen, wie tief und wie weit das war. Es war aber so tief und weit, dass das Wasser etwa 1200 Mann mit ihren Pferden, nochmal 600 Pferde und schwere Wagen unter sich begraben hat. Das war so eine Menge Wasser. Es war nicht nur Tümpel. Wir hatten auch abends gesehen, dass es sicherlich ein grausames Erlebnis war, ein grausames Bild für Menschen, groß und klein. Dann steht hier, dass alle Israeliten das sahen, wie Pharao und seine Krieger untergingen, wie Steine, wie Blei, steht das. Dennoch hat Gott es zugelassen, dass alle es sehen. Wir von Natur aus wollen nur das Gute sehen. Zum Leid, zum Schmerz, zum Tod haben wir eine gestörte Beziehung. Dennoch sagt uns die Bibel, dass wir mit Krankheit und Schmerz zu tun haben werden und dass wir alt werden werden, und alt ist auch eine Form von Krankheit, das, was wir nicht abschütteln können. Viele Menschen versuchen das durch Medizin, die sich zu sich nehmen oder auch äußerlich anwenden, ewig jung zu bleiben. Es ist aber nicht möglich. Das Leiden gehört zum Leben. Steine werfen und Steine sammeln, weinen und lachen, geboren werden und sterben gehört zum Leben. Und wir sollten das nicht wegschaffen, sondern wir sollten uns damit beschäftigen, sagt die Bibel, darauf, dass wir weise sind und weise handeln können. Das lehrt die Bibel dazu. Und ich denke, wenn wir lernen, es mit Gottes Augen zu sehen, dann ist dieser Fluch, diese Angst weg. Und das werden wir auch sehen hier in dieser Geschichte. Aber im Vers 31 lesen wir, Hosi, das ist der Notarzt. Es ist ein besonderer Tag heute. Heute Morgen passierte auch Ähnliches. So sah Israel die mächtige Hand, Vers 31 von Kapitel 14, mit dem der Herr an den Ägypten gehandelt hatte. Und anhand von dem, was sie gesehen hatten, fürchteten sie Gott. Die Bibel lehrt uns, dass Gottesfurcht der Anfang aller Weisheit ist. Dennoch wollen wir von Natur her als Menschen nichts damit zu tun haben. Ich hatte in Hiob gelesen heute Morgen und ich will es auch heute Abend tun. Hiob ist vor dem Psalm. Also Psalmen sind mittendrin in der Bibel und dann davor ist Hiob. Und Hiob war ein reicher Mann und sehr gesegnet. Er hatte eine Frau und viele Kinder und ganz, ganz viele Diener. Er war gesegnet. Und eines Tages sagte der Teufel, gib mir Hiob. Oder Gott sagte zum Teufel, guck mal Hiob, ist das nicht ein lieber Mann, ist das nicht ein frommer Mann? Und der Teufel sagt, gib ihn mir, und wenn ich mit ihm fertig bin, wird er dich verfluchen. Ich werde ihn so plagen, dass er dich verflucht. Und Gott sagt, nimm ihn. Das ist eine der ältesten Geschichten eigentlich in der Bibel, Hiob. Und nachdem er alles verloren hat, bis auf seine Frau, seine Kinder, sein Reichtum und alles andere, auch seine Gesundheit, und der Rat seiner drei Freunde, oder den Rat seiner drei Freunde, ihm nicht geholfen hat, der Rat. Sagt Hiob in Kapitel 42, das ist ganz am Ende. Und Hiob antwortete dem Herrn und sprach, ich erkenne, dass du alles vermagst. Du bist so groß und so mächtig. Du kannst einfach alles. Und du kannst, was du willst. Und wenn ich mich dagegen wehre, verändert sich sowieso nicht. Ich ergebe mich. Und an diesem Punkt geschieht etwas in unser Leben. Wenn wir zu diesem Punkt kommen, wo wir sagen, Herr, ich gebe auf, dir Vorwürfe zu machen, mich gegen dich zu wehren und zu rebellieren, sondern ich nehme dich an und will dich achten und fürchten, weil du allmächtig bist und ich begrenzt bin in meiner Erkenntnis, in mein Können. Ich bin nur ein Mensch, ich bin vergänglich. Und das ist, was Hiob hier sagt. Und Hiob antwortete dem Herrn und sprach, ich erkenne, dass du alles vermachst und nichts, das du dir vorgenommen, ist dir zu schwer. Ich weiß es nicht, was die Ägypter und Pharao sich gedacht haben, als sie einfach hinterher gegangen sind, hinter das Volk Gottes ins Rote Meer. Ich habe keine Ahnung. Es kann sein, dass sie getrieben von Hass einfach blind waren und gar nicht gedacht haben. Es kann aber auch sein, dass sie gedacht haben, oh, eine Naturkatastrophe. Sie sind durchgekommen, wir werden durchkommen. Das ist nicht Gott hier, das ist einfach die Natur. Sie haben Gottes Handeln gar nicht gesehen. Die Möglichkeit ist da. Hiob aber ist innerlich so weit, dass er weiß, dass Gott in allem ist. Er sieht inzwischen in eine ganz andere Dimension. Du tust das, was du dir vorgenommen hast. Und nichts ist dir zu schwer. Wer ist der, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Verstand? Wer ist der, der sagt, das ist einfach Natur. Es gibt keinen Gott. Es ist alles so entstanden. Es gibt keinen Schöpfer dahinter. Und wenn, ist er abstrakt. Es ist irgendeine Kraft einfach. Darum habe ich unweise geredet, weil meine Freunde so gesprochen haben, weil ich verführt wurde, so zu denken. Darum habe ich unweise geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. Und das gibt's doch immer. Oder dazu müssen wir doch kommen, als Menschen, auch als gläubige Menschen, zu sagen, eine Antwort dazu habe ich nicht. Es bedarf Demut. Denn Menschen wollen alles wissen und alles erklären wollen. Oder wir sehen das auch an unsere Kinder. Oder wir in uns selber eigentlich, wie wir waren. Oder wir sind es vielleicht heute noch. Alles besser wissen. Wir haben für alles eine Antwort. Stehen unter diesem Zwang, andere den Eindruck zu vermitteln, dass wir alles verstehen. Und dazu gehört auch das Ganze, dass wir alles im Griff haben. Hiob ist er viel weiter. Er sagt, so höre nun, lass mich reden. Es ist etwas in mir passiert, Gott, ich muss darüber reden. Etwas, was dir Ehre machen wird. Das, was dir gebührt, will ich dir jetzt bringen. Früher kannte ich dich vom Hören. Aber jetzt kenne ich dich auf eine ganz andere Ebene. Er sagt hier, so höre nun, lass mich reden. Ich will dich fragen, lehre mich. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Früher, wo ich dich nur vom Hörensagen kannte, konnte ich dich in dein Handeln nicht erkennen. Jetzt aber, wo ich dich kenne, eine Beziehung zu dir habe, hat sich alles verändert. Jetzt kann ich die Dinge sehen, wie sie eigentlich sind. Meine Meinung war falsch. Ich tue Buße in Staub und Asche und bitte dich um Vergebung. Jesus sagt in Lukas Kapitel 4, meine Aufgabe ist, ich bin gekommen, um die Gefangenen frei zu machen. Das hat er bereits schon mit dem Volk Israel getan. Er hat sie befreit aus Ägypten. Nun sind sie frei. Aber er sagt auch, ich bin gekommen, um die Blinden sehen zu machen, um uns zu befreien, damit wir die Dinge erkennen und sehen können, wie sie sind in seinem Licht. Zurück zu 2. Mose. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass das Volk Gott sieht und erkennt in seiner Größe und Macht. Und seine Größe und Macht ist etwas, was er für sie einsetzt. Er umgibt sie. Wir haben in Vers 20 vom Kapitel zuvor gelesen, dass, oder gesehen, gelesen und gesehen, dass das Volk Israel in eine Sackgasse drin ist. Sie können nicht nach links, sie können nicht nach rechts, nach vorne ist Wasser und von hinten kommt der Pharao mit den Soldaten, um sie zu töten. Und Gott hat das zugelassen. Gott hat sie regelrecht in diese Situation hineingeführt, um seine Macht zu offenbaren, damit sie sehen mit ihren eigenen Augen, wie groß und mächtig und herrlich ist. Das ist der einzige Grund, warum er das tut. Warum will Gott, dass wir erkennen, dass er so groß und mächtig ist? Er will wohl, dass wir erkennen, aber will auch, dass wir erkennen, warum er das tut. Und er tut es, oder seine Macht wendet er an, um unsere Feinde zu zerstören. Also er wendet seine Macht an, um uns Geborgenheit und Halt zu geben und damit wir ihm fürchten, steht hier. So sah Israel die mächtige Hand, mit dem der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte, und das Volk fürchtete den Herrn und sie glaubten ihm und seinen Knecht Mose. In Psalm 37, braucht ihr nicht aufschlagen, singt David, dann die Psalmen sind ja Lieder, über sein Bedürfnis, ihm zu sehen. Und singt noch dazu, dass er warten muss. Und singt darüber, wie sehr er warten muss, ihm sehen zu können. Seine Sehnsucht ist so groß, Gott zu sehen, wie er ist, dass er bereit ist, zu warten. Wenn wir auf Gott warten, werden wir ihn sehen und ihn fürchten lernen. Und das sehen wir in den kommenden Versen, wie sehr ganz Israel, Mose, Aaron und Miriam und das ganze Volk Gottes Herrlichkeit gesehen hat. Und sie singen: Ich will dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan. Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil. Das ist mein Gott, ich will ihn preisen. Er ist meines Vaters Gott, ich will ihn erheben. Es ist eine Willensentscheidung. Ich will ihm singen. Es ist mein Gott, ich will ihn preisen. Ich will ihm erheben. Der Herr ist der rechte Kriegsmann, Herr ist sein Name. Der Pharao Wagen und seine Macht warf er ins Meer. Seine auserwählten Streiter versanken im Schilfmeer, die Tiefe hat sie bedeckt, sie sanken auf dem Grund wie Steine. Herr, deine rechte Hand tut große Wunder, Herr, deine rechte Hand hat die Feinde zerschlagen. Und mit deiner großen Herrlichkeit hast du deine Widersacher gestürzt, denn als du deinen Grimm ausließest, verzehrte er sie wie Stoppeln. Durch dein Schnauben türmte das Wasser sich auf, die Fluten standen wie ein Wall. Diese Dinge singt David, diese Dinge singt das Volk Israel bis hinein in die Zukunft. Sie tun es heute und sie werden das, und darüber lesen wir in Offenbarung. Ich schlage es nicht auf, weil wir nicht genug Zeit zum Lesen haben, aber im Offenbarung Kapitel 15 singen die Juden im Trübsal oder nach dem Trübsal über Gottes Herrlichkeit und Macht hier in dieser Situation. Der Feind gedachte, ich will nachjagen und ergreifen und den Raub austeilen und meinen Mut an ihnen kühlen. Ich will mein Schwert ausziehen und meine Hand soll sie verderben. Das hat der Widersacher gedacht, er hat es vorgehabt. Da ließest du dein Wind blasen und das Meer bedeckte sie und sie sanken unter wie Blei im mächtigen Wasser. Also Gott umgibt sie von allen Seiten. Er geht ihnen vor, er ist zu Rechten und zu Linken. Und wie wir im Psalm 23 lesen, ist er auch hinten, er folgt sie. Und es steht hier im Psalm 23, ein Psalm, das wir sehr gut kennen, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Gott führt, Gott umgibt mich von allen Seiten und seine Gnade und Barmherzigkeit folgt mir. Und nicht die Rache des Widersachers, sondern die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Wo war ich? 9 oder 10? Da ließest du deinen Wind blasen und das Meer bedeckte sie und sie sanken unten wie Blei im mächtigen Wasser. 10 war das. Herr, wer ist dir gleich unter den Göttern? Wer ist dir gleich, der so mächtig, so heilig, so furchtbar, löblich und wundertätig? Als du deine rechte Hand ausrecktest, verschlagen sie die Erde. Du hast geleitet durch deine Barmherzigkeit dein Volk, das du erlöst hast, und hast sie geführt durch seine Stärke zu deiner heiligen Wohnung. Als das die Völker hörten, erbebten sie. Angst kam die Philister an. Gott tut es nicht nur für sein Volk, das Volk Israel, sondern er tut es für alle Völker, dass alle Völker seine Herrlichkeit erkennen und sehen. Als das die Völker hörten, erbebten sie, Angst kam die Philister an, da erschraken die Fürsten Edoms, zittern kamen die gewaltigen Moabs an. Alle Bewohner Kanaans wurden feig. Es fiel auf sie Erschrecken und Furcht. Vor deinen mächtigen Arm erstarrten sie wie die Steine, bis dein Volk her hindurchzog, bis das Volk hindurchzog, das du erworben hast. Du brachtest sie hinein und pflanztest sie ein auf dem Berge deines Erbteils, denn du, Herr, dir zur Wohnung gemacht hast, zu deinem Heiligtum, Herr, das deine Hand bereitet hat. Der Herr wird König sein, immer und ewig. Denn der Pharao zog hinein ins Meer mit Rossen und Wagen und Männern. Und der Herr ließ das Meer wieder über sie kommen, aber die Israeliten gingen trocken mitten durchs Meer. Hier sehen wir, dass der Pharao verantwortlich ist für dem, was er tut. Denn der Pharao zog hinein. Es hat ihn keiner gezwungen, das hat er freiwillig getan. Da nahm Miriam, die Prophetin, Aarons Schwester, eine Pauke in ihr Hand, und alle Frauen folgten dir nach mit Pauken und Reigen. Und Miriam sang ihnen vor, lass uns dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan. Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt. Hier können wir sehen, wie das Volk Israel, und das tut sie immer wieder, wir sehen das ganz durch den Alten Testament hindurch, ob das bei ein Bau vom Tempel ist, ob das die Mauern sind, ob das um Jerusalem herum, ob das Hochzeiten sind, das Volk singt und tanzt. Wir als fromme Menschen oft haben Probleme, nicht so sehr mit dem Singen, aber mit dem Tanzen. Wir überlegen, dass Miriam hier 93 Jahre alt war. Und sie spielt auf ein Tambourin und tanzt. Heftig, wa? David tanzt, das lesen wir auch. Ein Tanz ist ein Ausdruck von etwas, was im Herzen geschehen ist. Genauso wie Anbetung. Das Volk hat die Herrlichkeit und die Güte und die Barmherzigkeit Gottes in seine Kraft gesehen. Und weil sie es gesehen haben, gesehen wie Hiob Gott gesehen hat, ganz neu erkannt, sind sie erfüllt mit Freude, begeistert von ihm und können das gar nicht zurückhalten. Sogar die Omis stehen auf und tanzen. Ich weiß es nicht, wie ihr das empfindet, wenn Rainers Mutti aufstehen würde jetzt und sich ein Tambourin nehmen würde und tanzen würde. Das Tanzen in sich, aufstehen, Hände heben, das ist alles eigentlich wertneutral. Wir geben es eine Bedeutung. Es kommt darum, was wir tanzen, oder warum wir tanzen und wie wir tanzen und wozu wir tanzen. Welche, wollen wir das einfach sagen, welche Musik? Nicht die Melodie, der Text. Christen haben das, wie gesagt, fast ganz und gar vergessen. Es gibt einige, die noch tanzen können und sich freuen können. Ganz natürlich. Und ich denke, es gibt Situationen, es ist ja nicht jedermanns Sache. Wir müssen nicht tanzen, aber wenn es uns danach ist, dürfen wir tanzen. Nur, wir sollten tanzen in der Öffentlichkeit, wenn wir es im Kämmerlein tun, wenn es echt ist, wenn wir in unserer Herzen tanzen, wenn wir alleine sind und Gott loben und tanzen, dann ist es echt. Dann darf ich das auch öffentlich. Der Rahmen muss passen, es ist klar, die sitzen hier nicht im Gottesdienst, in einem geschlossenen Raum mit 200 Leuten, sondern sie sind im Offenen. David war auch unterwegs, als er tanzte. Tanzen wir nach der Musik, die der Widersacher uns vorspielt, oder tanzen wir aus Freude an Gott zu seine Loblieder? Das ist das, was alles andere ist nicht wichtig. Alles andere ist auch erlaubt. Es ist auch biblisch. Es ist nicht unbiblisch. Es ist biblisch, dass wir tanzen. Und wir sehen das in manchen Gemeinden. Leider ist es eigentlich so, dass man das fast nur in charismatischen Gemeinden sieht, das Tanzen. Tanzen hat einen Platz. Und ich denke auch gerade für junge Frauen. Es hat einen Platz im Leben, ganz besonders der Jugend, und wir dürfen es ihnen nicht nehmen, sonst sind wir miese Spielverderber und nichts anderes. Und wenn sie dann nicht tanzen dürfen zu Hause, gehen sie woanders hin, und wir sind die Dummen. Wer hat geschrieben, Why should the devil have all the good music? Larry Norman hat das mal geschrieben. Warum soll der Teufel all die schöne Musik haben? Musik ist wertneutral. Das hat ein Musiker gesungen vor mehr als 30 Jahren wahrscheinlich. In der Richtung zumindest. Und machte eine Musik in der christlichen Szene, die man sonst eigentlich gar nicht kennt. Er hat es gewagt, christliche Lieder zu einem anderen Rhythmus, zu einer anderen Musik zu machen. Und er begeisterte viele gute Menschen. Und lange, lange Zeit waren echte Probleme da in der frommen Szene, weil wir als Frommen tendieren, gesetzlich zu sein, Vorurteile zu haben, ängstlich zu sein. Musik ist eigentlich etwas Göttliches. Denn der Teufel hat keine natürliche Freude, er ist ein Miesmacher. Und er würde es nur benutzen, wenn er dabei etwas zerstören könnte. Wenn er es missbrauchen könnte. Der Mensch benutzt es zur Selbstdarstellung. Viele Menschen gebrauchen das, um jemanden das erotisch zu verführen. Das ist eine Verdrehung von etwas, was schön und göttlich ist. Und Miriam sang ihnen vor, lass uns dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan. Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt. Mose ließ Israel ziehen von Schilfmeer hinaus zu der Wüste Schur. Und sie wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Das ist hier eine Prüfung Gottes. Gott hat gerade ein gewaltiges Wunder getan. 3 Tage sind vergangen. Nur 3 Tage vergangen. Und Gott prüft sie und wird ihnen zeigen, dass sie innerhalb von 3 Tagen alles, aber auch alles vergessen haben. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannte man den Ort Mara. Da murrte das Volk wieder Mose und sprach, was sollen wir trinken? Wer führt sie? Mose? Wir hatten letzte Woche gesehen, dass Mose sie nur 3 Tage geführt hat. Nur bis zur Grenze der Wüste. Und was gab denn Gott? Eine Säule aus Feuer und eine Wolke. Die Wolke, die bei Nacht sie führte, es ist ein Symbol für die Führung des Heiligen Geistes. Gott führt sein Volk und nicht Mose. Und bei Nacht eine Feuersäule. Jetzt sitzen sie in die Klemme. Und wer hat Schuld? Der Hauskreisleiter. Der Älteste. Der Pastor ist schuld. Komisch, wie wir Menschen denken, wenn wir in der Not sind. Da muss ein Schuldiger gefunden werden. Da murrte das Volk wieder Mose und sprach, was sollen wir trinken? Er schrie zu den Herrn. Das kann man verstehen, oder? Ich weiß es nicht, man musste gucken, ich habe nicht geguckt im Urtext, das Wort schrie hier. Das Wort schreien kann schreien bedeuten, es kann aber auch Gott anrufen bedeuten. Aber in der Geschichte Mose sehen wir immer wieder, wie er am Ende seine Geduld ist, wie seine Nerven am Ende sind und wie er gegenüber das Volk aus diesem Grund falsch reagiert und auch gegenüber Gott. Er versündigt sich an Gott unter den Druck dieses Volkes, der ihm ständig für alles verantwortlich macht. Anscheinend sind das immer noch Babys im Glauben. Sie können keine Spannung ab, keine Probleme. Man muss sie die ganze Zeit tragen und die Brust geben. Sie sind noch nicht in der Lage, feste Nahrung zu sich zu nehmen. Sie sind noch nicht in der Lage, zu gehen, sie müssen überall getragen werden, sie sind Babys. Da murrte das Volk wieder Mose und sprach, was sollen wir trinken? Er schrie zu den Herrn und der Herr zeigte ihnen ein Holz, das warf er ins Wasser, da wurde es süß. Das Holz. Das Kreuz. Menschen, die Gott lieben, die Gott vertrauen, dienen alle Dinge zum Besten. Der Fluch ist weg. Lass uns mal gucken in Galater. Galater Kapitel 3. Paulus beschäftigt sich damit, wenn er an den Geschwistern in Galatien schreibt. Lass uns einfach ab Vers 6 lesen. So war es mit Abraham, Galater 3, Vers 6. Er hat Gott geglaubt und es ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Er kennt also, die aus dem Glauben sind. Glaube ist ja Gott vertrauen. Gott sehen, Gott erkennen und ihm Vertrauen schenken. Das sind Abrahams Kinder. Die Schrift aber hat es vorausgesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht gemacht oder gerecht macht. Darum verkündigt sie den Abraham, in dir sollen alle Heiden gesegnet werden. So werden nun die, die aus dem Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Denn die aus den Werken des Gesetzes leben, die sind unter den Fluch. Der Mensch, der Gott nicht vertraut, lebt unter diesem Zwang, Zwang des Fluchs. Denn es steht geschrieben, verflucht sei jeder, der nicht bleibt bei all dem, was geschrieben steht in dem Buch des Gesetzes, dass er es tue. Dass aber durchs Gesetz niemand gerecht wird, ist es nicht möglich, alles richtig zu tun. Deswegen hat Gott unser Problem gelöst. Dass aber durchs Gesetz niemand gerecht wird vor Gott, ist offenbar. Das ist logisch, das wissen wir. Darüber habe ich schon geschrieben an den Römern. Durch Werke niemals, nur durch Gnade. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der es tut, wird dadurch leben. Wenn es möglich wäre, dann müsste das so gehen. Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Hier haben wir das Kreuz. Hier ist das Holz mit gemeint. Das Wasser ist bitter, man kann es nicht trinken. Die Menschen stehen drumherum, haben Durst und können von Wasser nicht profitieren, bis das Kreuz hineingeworfen wird. Und in dem Moment, wo das Kreuz ins Wasser kommt, wird das Wasser süß, der Fluch ist weg. Und das ist die Auswirkung von Gottvertrauen an dem, was Gott für uns getan hat, durch Jesus Christus, Tod am Kreuz. Also das Volk ist genervt, das Volk ist gereizt, Mose weiß nicht, was er tun soll, er schreit zu Gott und Gott gibt ihm die Lösung. Und er warf ein Stück Holz ins Wasser und da wurde ist süß. Dort gab er ihnen Gesetz und Recht und versuchte sie und sprach, wirst du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchen und tun, was recht ist vor ihm, und merken auf seine Gebote und halten all seine Gesetze, so will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Und sie kamen nach Elim, da waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume und sie lagerten sich dort am Wasser. Und in Kapitel 16 machen wir nächste Woche weiter. Jesus, es ist so deutlich in dein Wort, wie dein Volk so schwach war, wie dein Volk sich so viel Sorgen gemacht hat, wie dein Volk den Druck nicht aushalten konnte und wie in ihr Leben alles bitter wurde. Wir bitten dich, Herr, dass du uns hilfst, dass wir die Dinge so sehen, wie Hiob sie sah, in dein Licht. Und wir bitten dich, dass du Gnade schenkst, immer wieder in unser Leben. Dass wir dir so vertrauen, dass wir nicht bitter werden im Herzen. Dass unser Herz nicht bitter wird dir gegenüber, sondern dass wir dir vertrauen können in allen Dingen. Dass wir sehen können, wie dein Volk es gesehen hat, wie alle ihre Feinde zunichte gemacht wurden, ausgelöscht, wie sie ins tiefste Meer sanken, wie Blei, wie Stein. Dass wir sehen und erleben, wie du uns vorausgehst und den Weg für uns bereitest. Wie wir sehen können, wie du uns zu Rechten und zu Linken bist, wie eine Mauer. Und wie du hinterherkommst, wie du uns folgst in Gnade und Barmherzigkeit. Und wir bitten dich darum, damit wir zur Ruhe kommen, Herr. Wir bitten dich einfach jeden Tag neu um Gnade für unser Leben. Wir bitten dich, dass du unsere Augen auftust, wie du es versprochen hast in Lukas Kapitel 4. Du bist gekommen, um Gebundenen frei zu machen. Du bist der Gott, der Herzen erforscht. Du bist der Gott, der Blinde sehend macht. Wir bitten dich, dass du unsere Augen auftust, damit wir deine Herrlichkeit sehen, Herr. Und das bedarf ein Wunder. Und wir bitten dich darum, Vater, in Jesus' Namen. Amen.